Ihr stellt uns eine Frage, dann stellen wir euch eine Frage und dann gucken wir mal, wer das Rennen am Ende macht.
Ich möchte hier niemanden bloßstellen, aber es gibt Dinge, die muss man richtig stellen. Ja,
unbedingt.
Sehr schön.
Shot the Door. Ein Weserkurier-Podcast. Moin zusammen, hier ist Robert aus dem Backoffice von Shot the Door. Mich kriegt ihr normalerweise nicht zu hören oder ihr solltet es jedenfalls nicht. Ich schneide das Audio von Dennis und Tobi immer. Dieses Mal nicht. Die beiden haben nämlich außer der Reihe ein super cooles Spezial aufgenommen. Zusammen mit den Kollegen vom Werder Quiz Podcast Höhle der Möwen. Jörn und Till haben mir das Audio zugeschickt. Grüße gehen raus und ich blend euch da jetzt mal ein.
Hier ist wieder der weltweit erste Werder-Quiz-Podcast, die Höhle der Möwen. Ich bin Till.
Ich bin Jörn. Moin, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu einer ganz besonderen Folge. Heute gibt es wiederum 10 Fragen rund um unseren Verein, rund um Werder Bremen. Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute bei uns und nicht nur einen, sondern 2 von einem Podcast ganz in der Nähe aus dem schönen Osterholz. Bei uns sind Tobi und Dennis. Moin ihr 2.
Moin. Moin, grüßt euch.
Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein.
Ja, erzählt doch mal ein bisschen über euch. Was seid ihr für ein Podcast, was macht ihr und was haben wir heute vor?
Ja, wir sind ein klassischer Regionalsport-Podcast, wobei so viele Regionalsport-Podcasts gibt es ja tatsächlich gar nicht. Das Ganze ist entstanden aus einer Zeitungsgeschichte bzw. eines Artikels, den wir irgendwann mal gemacht haben. Den haben wir dann Shot the Door genannt, was mit unserem Nachnamen zusammenhängt. Ich bin Tobias Dohr und neben mir sitzt der Kollege Dennis Schott. Und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt und aus dieser regelmäßig erscheinenden Zeitungskolumne, sag ich mal, ist dann irgendwann ein Podcast geworden.
Genau, und in selbiger Zeitung gab es ja auch schon einen ganzseitigen Artikel über die Höhle der Möwen. Wer den noch nicht gelesen hat, hier die absolute Leseempfehlung. Und wir haben heute 5 Fragen mitgebracht und ihr werdet jetzt sagen, nur 5? Ja, denn wir lassen uns auch heute auch 5 Gegenfragen stellen, nämlich von besagtem Podcast. Und ihr habt 5 Fragen dabei, die sich auf Werder Bremen beziehen und irgendwie einen Bezug zum Landkreis Osterholz haben. Ist das so grob richtig dargestellt?
So ist die Idee entstanden, weil ja auch die Höhle der Möwen Wurzeln und den Ursprung im Landkreis Osterholz hat. Und so kam dann quasi auch die Idee, dass ich gedacht habe, ich muss da mal einen großen Artikel drüber schreiben. Und dann haben wir hier nett zusammengesessen und irgendwann gedacht, Mensch, das wäre doch irgendwie witzig, mal gemeinsam so einen Podcast aufzunehmen und sich dann gegenseitig Fragen zu stellen. Wir haben natürlich große Sorge, dass Jörn einfach zu viel weiß über Werder, weil er auch...
Jörn ist nämlich das Brain.
Jörn ist das Brain aus Wallhöfen. Und
deswegen, ich sag gleich, was meine Sorge ist. Pass mal auf.
Und deswegen haben wir uns jetzt Tage und Nächte lang zurückgezogen und uns Fragen ausgedacht und überlegt, die einen direkten Bezug zum Landkreis Osterholz haben. Werder-Fragen natürlich mit Bezug zum Landkreis Osterholz.
Und wenn es doch leicht sein sollte, dann tu so wenigstens, als ob die Fragen schwer wären.
Ich sag euch mal, was meine Sorge ist. Ihr habt ja ein riesiges Archiv von Kreisblatt, Weserkurier und so weiter. Ich habe einfach die Sorge, dass ihr irgendwie Geschichten rausholt, so irgendwie 1970 ist Max Lorenz mal besoffen beim Ausparken irgendwie in ein Perückengeschäft gefahren und dann hieß es irgendwie, ja, jetzt rufen wir aber nicht die Polizei, aber mit der Perücke auf dem Kopf spielst du jetzt irgendwie bei der zweiten Damenmannschaft noch mit und dann hat er noch irgendwie zwei Spiele ausgeholfen und dass solche Fragen kommen.
Dann streiche ich die Geschichte schon mal
ja, vor. Ja, das wäre vielleicht ganz gut.
Ja, aber wir wollen ja auch mit Mehrwert hier rausgehen, Jörn. Aber trotzdem, wir sind echt sehr, sehr gespannt. Ihr könnt uns gerne folgen, die Höhle der Möwen, auf Instagram. Da könnt ihr einfach gucken, wenn ihr selber auch mal Kandidat oder Kandidatin werden wollt, schreibt uns da einfach eine kurze Nachricht, auch gerne per Mail an diehöhledermöwen@gmail.com. Und euch findet man ja auch bei Instagram. Wo findet man euch da?
Uns findet man auf unserer Plattform OAZ Lokalsport. Wer da gerne reingucken will, kann es gerne tun.
Und auch wir haben 5 Fragen im Gepäck. Ein Best-of der letzten über 40 Folgen haben wir einfach mitgebracht. Die 5 schönsten Fragen vielleicht nicht, aber die 5 spannendsten vielleicht. Und insofern werden wir uns heute hier schön duellieren, glaube ich.
Das ist ein gutes Stichwort. Wir machen das abwechselnd, weil wir so ein bisschen den Wettbewerb dann hochhalten wollen. Das heißt, ihr stellt uns eine Frage, dann stellen wir euch eine Frage und dann gucken wir mal, wer das Rennen am Ende macht.
Super. Ja, seid ihr startklar?
Auf jeden Fall.
Ja.
Genau, wir haben ja verschiedenste Kategorien bei uns im Podcast. Klassische Fragen, wir haben Schätzfragen, wir haben Transferfragen, wir fragen nach ehemaligen und aktuellen Spielern. Wir haben vieles, einen bunten Strauß an Fragen dabei. Und wer sich zurückerinnert an unsere allererste Folge, die wir in Grasberg aufgenommen haben, da haben wir bei der allerersten Folge, in der allerersten Frage, nach dem jüngsten Torschützen für Werder Bremen in der Champions League gefragt. Wir haben das Gegenstück mitgebracht und möchten wissen, wer ist Werders ältester Torschütze in der Champions League? Und vielleicht nochmal kleine Ergänzung, wir haben ja heute nur 5 Fragen, die wir in die jeweilige Richtung Richtung stellen. Dementsprechend gibt es nicht zwei Joker, sondern einen. Also teilt euch das gut ein, an welcher Stelle ihr den Joker zieht und nehmt uns gerne mit auf eure Gedankenreise.
Ja, Dennis, übernimm du mal gleich.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen unsere Köpfe jetzt mal zusammenstellen und ganz stark überlegen. Der älteste Torschütze in der Champions League. Also jetzt kann ich so ein bisschen Nischenwissen. Ich weiß, dass Werder der erste Verein in der Champions League war.
Das stimmt, sehr gut.
Genau. Und das ist ja auch schon eine lange Zeit. Da muss man einmal kurz zurück.
Genau, der älteste Torschütze. Wann war das? 93, 94 in der Saison? 93 sind sie Meister geworden und dann war 93, 94...
Sternchen, Tobi, Sternchen.
Ja. So früh schon. Vielen Dank. Aber das hilft uns noch nicht wirklich. Aber da ist ja die Frage, 93, 94 war Klaus Allofs nicht mehr dabei. Doch, war er, ne? Doch, mit dem sind sie Meister geworden. Der war auch, glaube ich, in dem Jahr danach noch dabei. Jetzt ist natürlich dann immer schnell der Reflex bei Claudio Pizarro vielleicht auch.
Genau, die Frage ist, wer ist der älteste Torschütze für Werder in der Champions League?
Während ihr noch grübelt, können wir ja mal auf Folge 1, haben wir gerade schon hingewiesen, sagen, dass der jüngste Torschütze in der Champions League Nelson Valdés war.
Das hätte ich gewusst.
Ja, der älteste. Man ist immer neigt, gleich einen Joker zu nehmen, ne? Aber ich glaube, das ist noch.
Ihr könnt ja auch mal nach dem Äußeren gehen. Fällt euch irgendein Spieler aus, der besonders alt aussah?
Dann ist Pizarro Klaus ja
Allofs,
raus. Ne?
Dann ist Pizarro raus. Der sieht seit 30 Jahren irgendwie gleich aus. Klaus Allofs ist dann vielleicht wieder im Rennen, würde ich fast sagen.
Bernd Hopsch habe ich im Kopf. Der hat auf jeden Fall die Meisterschaft geholt. Und
unbedingt. Dann, ich sehe ihn noch in Stuttgart nach dem entscheidenden Spiel genau. Über den Rasen tanzen mit Andreas Herzog.
Und wenn ich da kurz einhaken darf, das war Manni Bockenfeld, der da getanzt hat.
Aber mit Bernd Hopsch oder mit Andreas Herzog?
Nein, mit Herzog? Andi
Herzog. Ah, ja, okay, guck, da geht schon los. Das Brain schlägt schon erbarmungslos zurück.
Ich möchte hier niemanden bloßstellen, aber es gibt Dinge, die muss man richtig stellen. Ja,
unbedingt.
Sehr schön.
Nein, aber tatsächlich ist Bernd Hopsch dann irgendwie mit dem Hinweis von Till vielleicht gar nicht ganz so abwegig.
Also spricht dir fällt kein besserer ein. Kein anderer, sagen wir mal so.
Doch, Klaus Allofs. Aber nein, Bernd Hopsch war ja nicht, Klaus Allofs war ja, aber vielleicht hat er da nicht mehr gespielt. Klaus Allofs war natürlich zu dem gleichen Zeitpunkt, es war ja die gleiche Saison, wir reden ja von 93, 94. Und wenn, dann waren sie da beide dabei. Und Bernd Hopsch war zu dem Zeitpunkt definitiv jünger als Klaus Allofs. Ich bleib bei Klaus Allofs.
Legst du noch ein Veto ein, Dennis? Oder sagst du, ja, gehe ich mit? Oder hast du noch einen ganz anderen Namen, der dir plötzlich in den Kopf kommt?
Dann gehe ich damit. Dann gehe ich damit, weil ich keinen anderen Namen habe.
Dann loggen wir Klaus Allofs.
Ohne Joker?
Ohne Joker.
Okay.
Dann sparen wir uns auf.
Das ist ein Wort. Also die Frage war, wer das älteste Torschütze in der Champions League? Ihr habt euch jetzt auf Klaus Allofs geeinigt. Für den Fall, dass ihr den Joker gezogen hättet, dann hätten wir vier Namen für euch im Angebot, wie man das von uns gewohnt ist. Nämlich Rune Bratzit, Thorsten Frings, Per Mertesacker und Wynton Rufer.
Geil.
Der von euch genannte ist schon mal raus. Ja. Wir lösen mal nach und nach auf. Thorsten Frings und Per Mertesacker sind es nicht. Wynton Rufer... ist es auch nicht, es wäre Rune Bratzit gewesen. Der hat beim legendären 5:3 gegen Anderlecht den Anschlusstreffer zum 2:3 gemacht und war damit ältester Torschütze und ist dann nie wieder übertrumpft worden.
Mein Kindheitsidol, ja. Tatsächlich. Und Klaus Allofs hat in der Saison gar nicht mehr gespielt für Werder, ne? Der hat aufgehört mit der Meisterschaft.
Ja. Genau so ist es.
Ja. Jetzt kommen die ganzen Momente, jetzt kommt wieder alles rein in den Kopf, ne?
Ja.
Für alle Statistikfreunde, Rune Bratzit war zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre, 8 Monate und 19 Tage alt. Und zweitältester Torschütze ist Johan Miku, auch ein legendäres Spiel. Leider nicht im positiven Sinne, nämlich beim 1:2 bei Juve hat er damals das Tor geschossen und war da ein Monat jünger als Rune Bratzit.
Ja, wieder was gelernt, oder?
Ja. Unbedingt. Vor allen Dingen, dass wir jetzt, dass es noch 0-0 steht nach der ersten Frage. Das ist blöd.
Wir freuen uns jetzt einfach richtig auf unsere Frage, die wir bekommen. Also ich kann sagen, Osterholzer-Themen bin ich ja völlig raus. Du bist ja hier gebürtig, Jörn. Vielleicht kann ich Grundgedanken erst äußern und dann kannst du die Antwort am Ende liefern. Mal gucken.
Ich könnte befreit aufspielen, wenn wir die Perückenfrage gleich als erstes haben. Das wäre vielleicht ganz gut.
Also wir haben das auch ein bisschen sortiert von leicht zu schwer. Das heißt so, jetzt, Till, kannst du das eigentlich noch hier
ich, schweren Anhalt,
komplett alleine machen. Bei der ersten Frage darf Jürgen sich gar nicht äußern, finde ich.
Okay.
Ja, ich fange einfach mal an. Also unsere erste Frage. Am 30. Juni 2021 lief die zweite Mannschaft des SV Werder zu einem Testspiel auf dem Weiherberg auf. Und gewann beim damaligen Bezirksligisten FC Worpswede mit 7:0. In der Werder Startelf stand damals tatsächlich ein Spieler, der heute fester Bestandteil des aktuellen Bundesliga-Kaders der Grün-Weißen ist. Welcher war das?
Okay, jetzt sortieren wir mal. 2021 Werder Amateure und heute fester Bestandteil. Till grübelt auch schon und blickt ins Bremer Fußballwetter aus Oster-Scharmbeck. Also spontan würde ich mal einfach mal, wir brainstormen ja erstmal und dann sortieren wir. Ich würde erstmal den Namen Justin Ginn mal reinschmeißen. Es könnte gut sein, dass das die Zeit war, wo er gut geknipst hat und dann irgendwann ja nochmal nach Dortmund für 18 Monate ausgeliehen war. Und es könnte gut passen. So, wir gehen einfach mal nach und nach durch. Wir haben, ja,
du wolltest, ich überlege gerade, also 5 Jahre zurück. Also das ist auf gar keinen Fall zum Beispiel Keke Top. Nee. Sag jetzt mal, Keke Top ist damals viel zu jung. Der hat noch nicht bei Werder 2 gespielt. Wer war noch damals aus der eigenen Werder-Jugend? Mio Backhaus war auch noch zu jung vor 5 Jahren.
Würde ich auch sagen.
Komm her.
Würde ich auch sagen. Der ist ja jetzt Anfang 20, dann wäre er irgendwie knapp konfirmiert gewesen. Der wird da noch nicht Werder 2 gespielt haben.
Friedel ist es nicht. Wir haben den Mann ist es nicht. Agu würde ich auch sagen, ist es nicht.
Der kommt aus Osnabrück.
Genau.
Also gehen wir das einfach mal durch. Demar, die 2, der ist es nicht. Sugawara, 3 ist es nicht.
Sehr gut, ja.
Das 4,
gut.
Die Stark ist es nicht. Pieper ist es nicht.
Ich hake mal eben ein. Ja. Es kann natürlich auch immer, es gibt auch immer mal Spieler, die dort mitspielen, obwohl sie kein Amateur in dem Sinne sind. Auch die gibt es ja.
Jetzt
die
sagen mal quasi,
ne, um euch einfach auch mal einen Tipp zu geben.
Okay. Also es könnte sein, dass er irgendwie ausgeholfen hat oder nach Verletzung zurückgekehrt ist oder irgendwie sowas.
Genau, exakt. Das gibt es ja.
Okay.
Was jetzt nicht heißen das soll, dass es so ist.
Sein. Okay. Ach so, ja. Nur so ein kleiner. Du, er will uns durcheinander bringen.
Die ersten Nebelkerzen, Bengalus hier aus dem gegnerischen Fanblock. Jetzt sind sie beide ein bisschen.
Ich gehe gerade die Rücknummern durch. Also ich gehe gerade die Rücknummern durch. Ich bin jetzt bei 10. Ginma hatten wir mit 11.
Oder wollt ihr schon einen Joker ziehen? Wir haben bei unseren 5 Fragen, 3-mal haben wir einen Joker. Zweimal lässt sich es leider nicht einrichten. Das werdet ihr dann noch merken, wenn die Fragen kommen. Aber jetzt könntet ihr einen Joker ziehen.
Okay, also wenn die Konstellation natürlich so ist, dass da jemand aus Verletzung zurückgekommen ist oder irgendwie sich mal strafversetzt wurde oder es irgendeine besondere Konstellation gab.
Aber er ist jetzt fester Bestandteil des Teams.
Jetzt ist er fester Bestandteil.
Und zwar der ersten Mannschaft.
Weißt du, was ich mir so denke, ist eigentlich so ein Bittenkurt. Ist eigentlich ein geiler Kicker, der gerne auf dem Land kickt, weil den lieben alle. Und dann hat Werder gesagt, komm, wir brauchen Sympathieträger. 2021 war das nicht sogar die Saison, wo sie abgestiegen sind?
Die Saison 21-22 haben wir zweite Liga gespielt. Das stimmt.
Dann war es direkt nach dem Abstieg, also vor der Zweitligasaison.
Ich will hier nichts droppen, aber Bittenkurt ist einfach so ein Dorfgänger. Nee, was war deine Idee?
Meine Idee war Justin Ginmar. Einfach vor dem Hintergrund, dass er damals vom Faktor Zeit Werder Amateure passen würde.
Aber diese Nebelkerze, ne? Nebelkerze.
Das war mies.
Ja, das gebe ich zu, das war wirklich mies. Ich ziehe die Nebelkerze zurück, ich mache die schnell aus.
Wir sagen immer Bauchgefühl an dieser Stelle, ne? Was sagt dein Bauchgefühl?
Ja, mein
du sagst Bittenkurt.
Vor 5 Jahren. Bittenkurt war auf jeden Fall bei Werder, ne? 100%. Er ist mit Werder abgestiegen.
Gar nicht so einfach, ne?
Gar nicht so einfach.
Boah, dieses Lachen da drüben, ey. Ja. Weil sie irgendwas rausziehen da, ey.
Aber nur noch mal ganz kurz der Hinweis, das ist die einfachste Frage.
Ah ja, okay, das ist beruhigend.
Und du warst doch nicht bei dem Spiel damals,
ich
ja?
Ich war nicht bei dem Spiel.
Aber ich.
Ja.
Ja, das sind die Reporter, die sind unterwegs, die sind auf den Plätzen. Dennis, hättest du es denn gewusst?
Ich hatte eine Vermutung. Gewusst habe ich es nicht.
Ich will das hier nicht vermiesen, ey.
Alles gut.
Was sagt dein Bauchgefühl?
Am Anfang war ich bei Ginma, aber mit dem Hinweis, es könnten ja auch Profis aushelfen und so weiter, dann bleiben eigentlich nur Ginma und Bittenkurt. Dann machen wir jetzt einfach Schnick, Schnack, Schnuck und fertig ist es.
Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck.
Also das war gerade Schere, Schere, jetzt habe ich Papier.
Dann hast du gewonnen.
Dann nehmen wir Leonardo Bittenkurt.
Okay, eingeloggt.
Loggen wir ein, ja.
Wie ihr so schön sagt, immer genau. Okay, die Frage war, welcher Spieler, der heute aktueller fester Bestandteil des Bundesliga-Kaders ist, stand am 30. Juni 2021 bei einem Testspiel auf dem Worpswedeweiher Berg und hat dort gespielt. Wenn ihr einen Joker gezogen hättet, mache ich jetzt auch mal so, dann hättet ihr folgende 4 Namen gehört. Romano Schmid, Felix Agu, Marco Friedl oder Justin Ginma. Till bricht jetzt in sich zusammen. Ich entschuldige mich nochmals für die Nebelkerze, das war gemein.
Und wer wäre es gewesen?
Justin Ginma war es natürlich.
Ja, dein Bauchgefühl, das ist...
Ja. Vollkommen richtig begründet, direkt den richtigen Riecher gehabt.
Alles gut.
0-0.
Also das ist schon, also diese Nebelkerze von euch, das ist wirklich Hardcore.
Werden wir uns für die 4 nächsten Gegenfragen merken, ne?
0-0 steht es noch.
Ja, und in der Höhe auch verdient. So.
Nebelkerze kann ich aber sagen, das ging, glaube ich, tatsächlich nur bei dieser Frage, weil alle anderen, glaube ich, dann werdet ihr merken.
Okay. Genau. Aber es macht uns ja auch nahbarer, finde ich, als Jörn, oder? Also viele denken ja, wir wissen alles sozusagen, aber da hat man jetzt wieder gesehen, Jörn weiß alles, ich nicht so viel.
Übrigens, noch ein bisschen Nerdwissen hinterher. Man taucht dann ja wirklich, das hat riesig Spaß gemacht, sich diese Fragen auszudenken, weil man dann so eintaucht und dann eben von einem Namen zum nächsten kommt und dann nochmal denkt, ach, guck mal hier, der hat da ein Tor geschossen. Justin Ginma hat in jenem Spiel das 7:0 in der 88. Minute per Foul-Elfmeter geschossen. Und der ist mir damals tatsächlich nur wegen seiner Frisur aufgefallen.
Okay, und nicht wegen der Geschwindigkeit oder
so? Ich hätte damals nicht gedacht, dass er diese Entwicklung nimmt. Okay. Kann man aber ja sehr froh sein, dass es so gekommen ist.
Ja, aus der Kategorie Dinge, die wir nie wieder vergessen. Heute Justin Ginma auf dem Weiherberg. Also das nehme ich mit und das wird auch Till wahrscheinlich mit in die nächsten Nächte nehmen.
Also immer, wenn ich ihn jetzt spielen sehe, dann werde ich daran denken und werde jeden fragen, wer hat damals schon gekickt aus der jetzigen Mannschaft. Ja, 0:0 steht's. Ein Ergebnis, was jetzt wirklich keinen so richtig glücklich macht. Was uns aber glücklich macht, Jörn, ist eine Sache, die am 31. Mai stattfinden wird, nämlich in Hagen. Es wird wirklich etwas passieren, was wir vor wirklich mehreren Monaten angestoßen haben. Es geht um Johnny Otten. Hört gerne mal in die Folge rein von Johnny Otten. Wir haben ja auch wirklich viele Legenden schon zu Gast gehabt, von Marco Bode, Thomas Wolter, Jürgen Rollmann, bis halt eben auch hin zu Johnny Otten. Und wir haben damals mit ihm so ein bisschen was ausgeheckt, oder?
Ja, ausgeheckt. Also es hat sich aus dem Talk ja so ergeben, dass wir festgestellt haben, Johnny Otten kommt aus der Region, vielleicht nicht direkt aus dem Landkreis Osterholz, aber zumindest aus dem Grenzgebiet, sagen wir einfach mal, kommt aus Hagen. Und ich habe einfach steif und fest behauptet, Johnny Otten ist für mich der berühmteste sportliche Sohn Hagens. Und nirgendwo in diesem kleinen Örtchen wird darauf hingewiesen. Es ist einfach nicht sichtbar. Meine Intention oder unsere Intention war, dass der Ort oder vielleicht auch der Sportverein gut daran täten, dieses Aushängeschild einfach mal sichtbar zu machen. Und dann haben wir uns, da hatten wir ja relativ schnell auch die Zustimmung von Johnny schon im Podcast selber, die Idee, dass wir uns stark machen für die Einrichtung eines Johnny-Otten-Platzes in Hagen. Das war zugegriffen, sehr hochgehängt erstmal die Messlatte. Aber das haben wir ja durchaus bewusst gemacht und aufgenommen haben wir die Folge am 8. Oktober 2024, also schon einiges her. Die ist dann am 1.11.2024 veröffentlicht worden und eine Woche später haben wir dann eine Online-Petition gestartet zur Errichtung eines Johnny-Otten-Platzes. Also da nochmal Stichwort Bürgerbeteiligung, Stichwort gelebte Demokratie.
Und wer hat für diese Petition gestimmt? Manni Bockenfeld.
Also die Online-Petition richtete sich dann erstmal, ich sag mal, zuständigkeitshalber ans Rathaus, an den Bürgermeister Hagens, weil da dann die Zuständigkeit für die Benennung von Straßenplätzen und so weiter liegt. Und innerhalb von wenigen Tagen hatten wir auch mehrere hundert Unterschriften, auch ehemalige Mitspieler waren dabei. Du hast gerade Manni Bockenfeld genannt, ich würde jetzt keine weiteren aufzählen, einfach aus Datenschutzgründen oder irgendwas anderem. So. Und dann sind wir tatsächlich, dann ist das Ganze dann dort irgendwann im Rathaus gelandet und irgendwann sind wir dann mit Hagen in den Dialog gegangen und mit dem Hagener SV, mit seinem Heimatverein in den Dialog gegangen. Vorher hat es offensichtlich einen Dialog zwischen Politik und Sport gegeben, das ist uns auch nochmal signalisiert worden und die einhellige Meinung dort, sowohl von aus dem Rathaus als auch aus den Sportheimen, nenne ich es einfach mal, dass sie die Idee begrüßen, dass sie das sehr gut finden und dass sie es gerne umsetzen würden. Und dann haben in der Zwischenzeit dann mehrere Treffen mit Vereinsvertretern von uns und ihnen stattgefunden und wir haben uns dazu ausgetauscht, haben zu jedem Meilenstein dann auch Johnny immer beteiligt, haben gesagt, so, das ist der aktuelle Stand und er war auch immer sehr zufrieden und glücklich mit der ganzen Geschichte. Und die Idee ist, dass es jetzt eine Tafel, Plakette, wie auch immer, werden wir dann am 31. Mai vor Ort sehen, am Vereinsheim geben soll und das Ganze im Rahmen einer großen Sportlerehrung Hagens stattfindet und die Hülle mit der Möwen wird auch vor Ort sein, Johnny Otten wird vor Ort sein und also ich glaube, alle Beteiligten freuen sich auf einen runden, grün-weißen Tag.
Und alle Infos dazu findet ihr auf jeden Fall bei uns auf Instagram. 31. Mai 2026, ein Jugendturnier gibt's noch. Die Ehrung wird dann um 13.30 Uhr stattfinden. Danach gibt's dann auch noch ein Punktspiel, das letzte Spiel der Saison. Und wir hoffen auf viele Menschen, die da vorbeikommen. Eintritt ist frei, es gibt was zu essen. So steht zumindest fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Aber wirklich, wir sind richtig stolz und glücklich und freuen uns und hört gerne nochmal rein in die Folge mit Johnny.
Und aus der anderen Ecke der Höhle der Möwen der Hinweis, dass auch Shot the Door vor Ort sein werden, beziehungsweise ein Teil zumindest, weil auch wir natürlich das entsprechend begleiten werden. Und in dem Zuge natürlich auch von unserer Seite aus Grüße nicht nur an den Hagener SV, sondern auch an den FC Hagen-Gut-Lede, die für uns natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil sind in unserer Berichterstattung auch wenn sie aus dem angrenzenden Landkreis Cuxhaven kommen, aber auch die sind bei uns ja noch mit drin im Portfolio. Und deswegen ganz liebe Grüße. Und ich hätte sogar eine spontane Frage für euch. Nicht geskriptet, nicht vorher abgesprochen. Ja. Denn der Sohn von Johnny Otten ist bei uns im Landkreis als Spielertrainer aktiv und da nickt der Jörn schon, das weiß er nämlich, ne?
Ja, also wahrscheinlich reden wir über Sascha.
Richtig, korrekt, genau, so ist es.
Und über Sascha und meinen Nachbar Jan, schöne Grüße, ist nämlich der Kontakt zu Johnny zustande gekommen und über diesen Weg haben wir damals die Folge aufgenommen. Und ich meine, die sind in Garlstedt.
Genau, SG Garlstedt.
SG Garlstedt, so ja. Genau, sind da zusammen aktiv. Ja,
das ist schön, so, man kennt sich im Landkreis. Ganz wunderbar.
Die Wege sind kurz und das hat uns hier sehr geholfen.
Seid ihr bereit für die zweite Frage?
Unbedingt.
Also ich finde, diese Frage, die du gerade richtig beantwortet hast, Jörn, die könnten wir jetzt eigentlich ummünzen in unsere erste Frage, die wir gerade hatten. Deswegen steht es 1-0 für uns.
Und ist euer Podcast, okay.
Tatsächlich kriegt ihr nachher noch zwei Bonusfragen, also zwei so halbe, wo ihr euch, weil ich glaube, dass die letzten beiden schon sehr nerdig sind. Und dann habe ich da noch so Bonusfragen, wo ihr euch jeweils einen halben Punkt erspielen könnt.
Also okay.
Die erste Frage war noch nicht die nerdige Frage. Das halten wir nochmal fest hier.
Das finde ich unglaublich, ey. Ich will wirklich nicht wissen. Also wirklich, jetzt tagelang ist da nichts veröffentlicht worden bei euch in der Zeitung, weil ihr nur nach Fragen gesucht habt, ey. Aber ihr habt es ja schon hingekriegt. Die erste, die ihr uns gestellt habt, war schon recht schwierig. Aber nächstes Mal machen wir keinen Schnick, Schnack, Schnuck mehr, sondern da hören wir einfach auf Jörns Bauchgefühl. Dann gucken wir mal auf die zweite Frage. Und da haben wir eine wunderbare Kategorie, die auch bei uns immer auch zu finden ist. Und die heißt wie folgt.
Schätzchen.
Die Schätzchenfrage. Wir fragen euch eine Frage und geben euch einen Karenzwert. Wir suchen also einen Zahlenwert. Wenn ihr diese Frage exakt richtig beantwortet, bekommt ihr ein Überraschungspaket von uns. Das haben bisher zwei Menschen geschafft. Zum einen Thomas Kuhlmann vom Worum-Podcast und auch Michaela Brandenburg. Die wusste exakt, wie viele Zuschauer beim Spiel der Werder-Frauen gegen Leverkusen im Weserstadion waren. Die Zahlen möchten wir aber nicht von euch jetzt wissen, sondern wir möchten gerne wissen, wie viele seiner 197 Bundesligatore schoss Claudio Pizarro in der ersten Halbzeit. Und ihr dürft euch um 10 verschätzen.
Uiuiui. Und diese 197 Tore hat er natürlich nicht nur für Werder, sondern auch für Bayern und den ersten FC Köln geschossen.
Und da würde ich jetzt nämlich auch schon direkt ansetzen, denn er hat sehr lange Bundesliga gespielt und wurde gerade in seinen letzten Jahren auch oft eingewechselt. Also der hat nicht mehr so oft Startelf gespielt, würde ich sagen, in den letzten 7-8 Jahren. Das heißt, die Frage war in der ersten Halbzeit. Also sind es auf 197 insgesamt. Wie viele davon in der ersten Halbzeit?
Du darfst dich um 10 verschätzen.
Auf jeden Fall ist das dann der kleinere Anteil. Er hat mehr Tore in der zweiten Halbzeit geschossen, da bin ich mir ziemlich sicher. Was denkst du, Dennis?
Ja, die Frage ist ja, hat Claudio Pizarro immer das wichtige 1-0 erzielt, wovon man ja immer so spricht. Und das ist ja eigentlich viel wichtiger als die Tore, die in der zweiten Halbzeit fallen.
Ja, aber Wichtigkeit ist ja jetzt nicht gefragt, sondern
jetzt geht's los.
Wann hat er mehr geschossen? Und ja, wenn er mehr eingewechselt wurde, hat er ja wahrscheinlich dann tendenziell eher mehr in der zweiten Hälfte geschossen. Weil er wurde ja in den letzten Jahren, hat er ja bei Werder auch längst nicht immer Startelf gespielt. Und ich meine auch in Köln in dem Jahr ist er oft von der Bank gekommen. Und in München ja sowieso, da war er ja auch in den besten Zeiten nicht immer Startspieler, weil die so eine Konkurrenz hatten. Deswegen denke ich, auf jeden Fall weniger in der ersten Halbzeit. Oder?
Ich weiß es nicht, aber du weißt es auch nicht, das ist ja das Problem.
Deswegen würde ich mich da jetzt ganz nüchtern ranarbeiten. 197, die Hälfte ist ungefähr 100, also 98, 99. Und da er mehr in der zweiten hat, da bin ich mir ganz sicher, da er mehr in der zweiten geschossen hat, genau, würde ich jetzt einfach dann da ein bisschen runtergehen und würde sagen 80. 80 in der ersten, den Rest in der zweiten. Und dann haben wir plus minus 10, das heißt, wir haben von 70 bis 90, wären wir quasi dann
safe.
Kannst du dich damit...
80 ist so eine gerade Zahl. Wollen wir nicht einfach mal irgendwie 79 oder 81
ja,
sagen?
Ja, von mir ist auch das. Sehr gerne.
Okay. Das könnte dann vielleicht auch auf einen Schnick-Schnack-Schnuck hinauslaufen.
Können wir als neuen Joker einsetzen, ja, aber genau. Bringt auch nichts, wenn man mit sich selber alleine, weil sonst spielt man ja nur alleine.
Also für mich ist das wirklich pures Raten. Also fast pures Raten.
Also welche Zahl nehmt ihr?
Aber ich würde wirklich sagen, zweite Halbzeit hat er mehr geschossen und gleich bin ich gespannt, was daraus kommt. Ja, also ich bin... Ja, lass uns die 79 nehmen.
Dann 79. Locken wir ein.
Gut, ihr lockt die 79 ein. Wir wollten von euch wissen, wie viele seiner 197 Bundesligatore schoss Claudio Pizarro in der ersten Halbzeit. Ihr durftet euch um 10 verschätzen, also 10 mehr oder 10 weniger. Zur Auswahl hätten wir euch gestellt 33, 55, 77 oder 99. In der Karenz mit drin bei euch ganz klar die 77, ganz nah dran bei der 79 und diese Antwort ist Richtig.
Oh.
Yes. Also ich habe gerade schon ein bisschen gezittert, muss ich sagen, dass wir jetzt hier Überraschungspakete auch noch herschicken müssen. Was wir reingetan hätten. Nebelkerzen. Wir hätten Nebelkerzen mit reingetan.
Der Kollege weiß ja doch was.
Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Da habt ihr absolut richtig auf den richtigen Riecher gehabt.
Sehr gut. Ihr könnt uns ja mal verraten, seit wann seid ihr Werder-Fans und was waren so die ersten Berührungspunkte, was waren so die ersten Begegnungen für euch mit Werder Bremen? Vielleicht nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch insbesondere natürlich, wahrscheinlich gab es erstmal einen privaten Start mit Werder.
Wie wird man Werder-Fan? Ich glaube, das sucht man sich ja nicht aus, das wird man einfach. Ne? Und bei mir war es ganz klar, Rudi Völler in seinen Anfangsjahren, ich wollte so sein wie Rudi Völler, bin dann auch direkt in den Verein eingetreten, habe da Fußball gespielt, von der F bis zur C-Jugend und dann wird man automatisch immer mehr Werder-Fan, kriegt mehr mit und das lässt einen dann nicht los. Ne? Das ist in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, bei mir, bei meinem Kollegen nicht so, ein bisschen weniger geworden von der Leidenschaft her, aber wenn es einen Verein gibt, dann ist es Werder.
Kannst du dich an das allererste Bundesliga oder das erste Stadionspiel erinnern? Oder war das auch auf dem Weiherberg?
Ja, das war sogar ein ganz besonderes, weil ich war, wie gesagt, zu der Zeit in der F-Jugend von Werder. Mhm. Und da wurden noch Vorspiele vor Bundesligaspielen ausgetragen. Und da haben wir vor dem Spiel gegen Bayern München, dass das Rückspiel war nach dem bösen Foul von Klaus Augenthaler an Rudi Völler. Das habe ich noch so lebhaft in Erinnerung, wie Klaus Augenthaler ausgepfiffen wurde. Ja. Und wie gesagt, wir hatten dann mit der F-Jugend das Vorspiel bestritten gegen den TSV Lees. Da gibt es heute auch nicht mehr, ist jetzt der SC Weil oder SV Weil. Und wir mussten, weil der TSV Leeste in grün-weiß angetreten ist, auf das Speckflaggen-Trikot umsteigen und haben dann quasi in rot-weiß gespielt. Und die Fans, die Bayern-Fans vor allem, die schon da waren im Stadion, dachten natürlich, der spielt die Werder-Jugend gegen die Bayern-Jugend. Ja. Und die haben uns dann entsprechend angefeuert. Dann ist das Spiel am Ende 10-0 für uns ausgegangen. Und dann hat der Stadionsprecher die Ansage gemacht, die Werder-Jugend hat jetzt gerade 10-0 gegen den TSV Leeste gewonnen. Und dann gab es ein großes Buh-Konzert von den Bayern-Fans. Das war ganz lustig. Also deswegen. Und danach bin ich dann hoch auf die Tribüne und habe mir dann Bayern gegen Werder angeguckt. Und das war natürlich ein nachhaltiges Erlebnis gewesen.
Ja. Wie ist bei dir, Tobi?
Ja, ganz ähnlicher Zeitraum, weil Dennis und ich ungefähr gleich alt sind. Und
welcher Jahrgang seid ihr denn?
Oder müssen wir das an dieser Stelle?
Oder ist das nachher noch eine Quizfrage?
Ja, nein, ich bin Jahrgang 76 und Dennis ist Jahrgang 79?
Ja.
79? Genau, und das heißt, ich bin auch natürlich also so richtig sozialisiert wurde ich mit dem verschossenen Kutzopf-Elfmeter tatsächlich. Das war das erste so richtig prägende Erlebnis, was mich auch gleich leiden gelehrt hat. Als ich das überwunden hatte, sind wir relativ schnell dann ja auch Meister geworden, 88. So, und dann kamen die goldenen Jahre und ich bin tatsächlich, ich hatte das Glück, ist definitiv ein Glück, dass ich dann selber auch bei Werder gespielt habe, 4 Jahre in der Jugend im etwas ambitionierteren Leistungsbereich, sag ich mal. Und deswegen sowieso eine ganz andere Beziehung dann zu diesem Verein noch entwickelt habe. Und übrigens es gab damals so Talenttrainer, das ist heute unvorstellbar, aber jeder Leistungsmannschaft im Jugendbereich war ein Profi quasi zur Seite gestellt. Mhm. Und es gab quasi nur zwei, die das richtig ambitioniert oder auch wirklich ernsthaft gemacht haben, weil auch damals haben die meisten Profis das eher so ein bisschen, also die wurden dazu verdonnert, aber die sind dann natürlich nicht alle hingegangen. Und es gab zwei, die es wirklich gewissenhaft gemacht haben. Die waren beide bei euch schon im Podcast. Der eine ist Thomas Wolter. Also ihr wolltet gerade schon eine Frage daraus. Nee, ist keine Frage. Ist einfach nur so, weil es mir gerade einfällt. Thomas Wolter, der war im Jahrgang über mir. Und mein Talenttrainer war Günther Herrmann.
Ach, wie witzig.
Ja.
Ja, mal so klein ist die Welt wieder, ne? Oder?
Schließen sich wieder
genau. Ja. Und Günther war tatsächlich einer der ganz wenigen, der dann auch wirklich zu Freundschaftsspielen zum SV Brake rausgefahren ist und dann da plötzlich in der Kabine stand. Und ich war damals schon sehr, sehr groß. Ich war damals schon fast 1,90 als 15-Jähriger. Und dann sagte Günther immer zu mir Langer, das war halt sein Spitzname. Und wenn ich euch jetzt frage, oder Jörn vor allen Dingen, wer damals der Lange war, wisst ihr es sofort? Spitzname eines...
Also ich hätte zwei, aber wahrscheinlich hätte man Rune Brate nicht Langer genannt, sondern eher Frank Neubart.
Richtig, korrekt, Mr. Europacup. Und das war natürlich für mich einfach eine großartige Sache. Ja. Und genau, dann...
Nur ganz kurz für mich, also Talenttrainer heißt...
Die wurden quasi einfach für uns dann einmal die Woche, sind die Werder-Profis zu uns zum Training gekommen. Die sollten einmal die Woche ein Training machen.
Ach.
Sozusagen, warum das so hieß, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Mhm. Und das waren so quasi Paten von den Profis.
Und wo hast du gespielt?
In der C- und B-Jugend bei Werder.
Okay.
Genau.
Und dann seid ihr sozusagen, also die sind zu euch gekommen in die Jugend und haben dann mit euch das Training gemacht. Und das war natürlich für euch auch noch mehr ein Ansporn im Grunde. Noch
bei
mehr
Werder aber, ne?
Ja, genau.
Bei Werder, genau. Und das war dann in den ersten Mannschaften. Und das war natürlich schon cool, wenn du dann sagen konntest, ja, der Weltmeister trainiert uns. Das war eben zu der Zeit, als er dann Weltmeister wurde, 1990. Das war einfach eine tolle Sache.
Auf jeden Fall auch die Hörempfehlung für euch. Günther Herrmann haben wir auch besucht in seinem Sportladen in Osterholz. Hat sich auch 10 Fragen zu seiner Karriere stellen lassen. Und wir kriegen jetzt die zweite Frage präsentiert. Jörn, ich freue mich auf dein Bauchgefühl.
Ja.
Aber ich will nicht wissen, wenn die erste Frage schon so knackig war, was jetzt kommt bei der zweiten.
Und vor allen Dingen, auch das, es ist nicht geskriptet, aber man könnte denken, das ist hier wie ein Drehbuch. Denn die nächste Frage von uns hat ein bisschen was mit Günther Herrmann zu tun. Denn Günther Herrmann war ja eine gewisse Zeit lang Trainer beim VSK Ostholz-Scharmbeck. Und zwar nicht nur gewisse Zeit, sondern ich glaube sogar 11 Jahre am Ende. Und eine gewisse Zeit lang war der VSK Ostholz-Scharmbeck auch eine kleine Werder-Enklave, was natürlich in erster Linie an Günther Herrmann lag. So standen immer wieder bekannte Werder-Namen im Kader der Kreisstädter. Es gab sogar eine Zeit, nämlich die Saison 2009-2010, da liefen zeitgleich die Söhne von 4 ehemaligen Werder-Profis im Trikot des VSK auf. Welche 4 bekannten Werder-Namen waren das?
Ja, das ist schon eine Frage, wo ihr keinen Joker habt, ne? Also wir, das ist ja unglaublich.
Exakt,
also,
bei der Frage gibt es keinen Joker, weil es natürlich zu viele Namen dann wären. Ihr müsst uns jetzt 4 bekannte Werder-Namen sagen, deren Söhne zeitgleich beim VSK Ostdeutsch-Scharmbeck gespielt haben.
Also ich glaube, wir reden über Dennis Votava.
Also von Mirko Votava, der Sohn.
So, da wird es langsam weniger.
Und ich kann euch den Tipp, das ist jetzt wirklich ein Tipp, es sind wirklich bekannte Werder-Namen. Genau. Es sind nicht so Jungs, die mal irgendwie eine Saison gespielt haben, sondern sehr
und
bekannte.
Und auch nicht so Namenskonstellationen wie La Sogga ist ja der Stiefsohn von Olli Reck und so ein
Quatsch. Nein. Okay, es sind wirklich, genau.
Tatsächlich?
Ist so.
Da habe ich heute schon wieder, was? La Sogga ist der Stiefsohn von Olli Reck. Wahnsinn.
Also ich müsste noch nachgoogeln, aber ich meine, es ist so.
Ich glaube, das kann ich bestätigen.
Ja.
So. Also Thomas Wolter hat einen Sohn.
Robin Wolter,
aber nein, ich wollte gerade sagen, das ist viel zu jung. 2009, 2010.
Votava ist für mich schon mal gesetzt.
Also ich sage jetzt doch, die nächste Frage ist dann tatsächlich, vielleicht switchen wir jetzt einmal, dass wir direkt die dritte Frage hinterher stellen, weil die Frage direkt einen Bezug nimmt quasi zu der zweiten Frage jetzt.
Also können wir beide gleichzeitig einnetzen sozusagen.
Korrekt, genau. Okay, wir können jetzt einen Doppelpack machen. Die Frage 3 wäre dann nämlich, wenn ihr die Vornamen der jeweiligen Söhne kennt, dann,
ach so,
dann wäre das quasi gleich der nächste Punkt.
Ach so.
Für Frage 2 reichen uns, wir brauchen jetzt noch nicht, für die Frage 2 brauchen wir nur quasi die bekannten Nachnamen.
Okay,
genau, die bekannten Werder-Namen. Und Frage 3 wäre die Vornamen der Söhne.
Boah. Ja, okay, dann machen wir schon mal, Mirko Votava, Dennis Votava. So, das sind für mich schon mal die ersten beiden.
Ich will euch ja nicht unter Druck setzen, aber ich wusste die Antwort. Mhm. Also, obwohl ich zu der Zeit noch gar nicht in Osterholz tätig war.
Beruhigend.
Und einen Namen, einen müsstet ihr eigentlich jetzt auch direkt. Also, das impliziert die Frage schon fast.
Der Sohn von Günther Herrmann natürlich. Der spielt natürlich auch mit.
Und er hat uns in unserer Folge sogar erzählt, dass er demnächst, glaube ich, den Laden an seinen Sohn übergeben wird. Und er hat uns wahrscheinlich sogar den Namen genannt, aber... Frag mich mal, wie der Sohn von
Günther... Also Günther haben wir, wir haben Votava, das sind nur 2.
Dann bin ich nochmal bei Frank Odennewitz und Marco Odennewitz.
Das finde ich auch sehr gut, weil wir auch wissen, dass die sich sehr gut verstehen.
Ja.
Also Günther Herrmann und Frank Odennewitz. Das finde ich auch ein guter Punkt.
Das wären jetzt 3 Namen.
Genau, Thomas Schaaf hat keinen Sohn, hat eine Tochter.
Also Uwe Hartgen hat hier gespielt, aber der hat meines Wissens hier nicht mehr, sein Sohn hat hier nicht, meines Wissens nicht gespielt.
Uwe Hartgen hat, soweit ich weiß, beim TSV Ottersberg gespielt.
Ah, okay, gut.
Dieter Eils.
Nee. Das hätten wir präsent.
Ja. Jürgen Rollmann auch nicht.
Schöne Grüße an Lukas Rollmann.
Ja.
Nochmal. Wir haben Votava, wir haben Odennewitz, wir haben Herrmann. Lass doch Otten nehmen.
Achso, ja, natürlich nehmen wir noch Otten.
Weiß nicht, ob es. Ich weiß, dass Johnny einen Sohn hat, der Sascha heißt. Über den ist die Verbindung entstanden. So, dann machen wir doch mal Dennis Votava, Marco Odennewitz, Sascha Otten und Hermann.
Günther hat übrigens zwei Söhne.
Ja, schön.
Und der den Laden übernimmt, ist nicht der, der beim VSK gespielt hat.
Ja, das sagte ich ja.
Daniel Herrmann.
Nee, aber genau, jetzt waren ja bei dieser Frage waren ja erstmal die vier Legenden. Ja, genau,
erstmal nur die vier Legenden.
Ja, also haben wir Mirko Votava, Frank Ordenewitz, Günther Herrmann und Johnny Orden. So.
Eingeloggt?
Ja, mangels Alternative. Er hat nicht hier irgendwie Caleb Rufer hat hier nicht gespielt oder irgendein Alofsohn oder irgendein Bockenfeldsohn. Das hätte man irgendwo mal präsent gehabt.
Sehr naheliegend auf jeden Fall. Und ich kann euch sagen, 3 von 4 sind richtig.
Ah.
Nämlich die ersten 3, die ihr hattet.
Ja.
Auch sehr gut und richtig hergeleitet. Und
welche sind denn die ersten 3?
Also Herrmann, ja. Günther, Votava, Mirko, Ordenewitz, Frank. Und der 4., und das ist sehr witzig, soll ich es schon sagen?
Warte mal.
Der Name fiel eben schon. Der Name fiel eben schon mal bei euch.
Dieter Eils.
Ganz am Anfang.
Was hab ich, keine Ahnung, was ich ganz am Anfang. Herzlich willkommen, habe ich ganz am Anfang gesagt. Und dann?
Es ist nicht Lasogga, aber es ist.
Ach!
Es ist ein Reck.
Es ist ein Reck.
Ja, okay, gut, also okay. Da muss ich jetzt sagen, okay, ja. Frage 2 habt ihr jetzt dann nicht.
Mhm.
Genau, und jetzt könntet ihr natürlich noch die drei Vornamen.
Was ist das mies?
die Vornamen, von denen ihr ja auch schon 2 richtig gehabt habt. Aber ich gebe zu, das ist so nerdig.
Ja.
Und ich war mir einfach bei Jörn nicht sicher, weil er hier damals, als wir hier das Gespräch hatten für den Zeitungsartikel, kam er hier reinmarschiert und bei uns hängen hier an der Wand so ein paar alte Artikel. Und dann kam er rein und sagte, ach hier, das ist Olli Schilling und ach hier, das ist Steffen Dietrich und so. Und er kannte quasi die ganzen Fußballer, nee, die hier
unterwegs
sind.
Ich kenne genau die beiden. Genau die beiden. Nein, kenne ich.
Und also ich finde, da ist so viel Wissen da, dass wir 3 richtig haben.
Gib einen Punkt, oder?
Nee, das müsst ihr entscheiden.
Pass auf. Nee, dann die Bonusfrage. Frage, dann die Bonusfrage, wo ich gesagt habe, könnt einen halben Punkt euch noch dazu erspielen. Aber die wirst du garantiert wissen. Ein Vater hat übrigens insgesamt 4 Jahre auch für den VSK Ostdeutsch-Scharmbeck gespielt. Nämlich von 2001 bis 2005. Einer von den 4
genannten.
Genau, hat...
Also Johnny Otten nicht, Olli Reck nicht. Günther Herrmann war ja Trainer, haben wir ja gerade schon selbst gesagt. Dann bleibt ja nur noch Frank Ordenewitz.
Oder Votava, so, ja. Also dann, ich würde sagen, dann ist es... warte, ich muss mal überlesen. Der hat beim VSK gespielt.
Hat 4 Jahre tatsächlich. Ist hier eine kleine, tatsächlich auch nicht nur eine Werder-Legende, sondern beim VSK auch eine kleine Legende geworden.
Ja, Ordenewitz, war der nicht auch noch woanders mit ihm? War der nicht auch Rotenburg. Noch in Rotenburg?
Ich war noch in Rotenburg, aber ich meine, dann ist es Ordenewitz. Also, Reck ist es nicht... Nee. Olli Reck hat hier nicht 4 Jahre im Tor gestanden.
Ich würde auch sagen, es ist... loggen wir Ordenewitz an. Ja,
genau. Und genau so ist es. Das ist korrekt, Frank Ordenewitz. Das heißt, gemeinsam mit den 3 von 4, die ihr wusstet, und Frank Ordenewitz auf jeden Fall Frage 2, ein Punkt.
So.
Und Frage 3, die Vornamen der Söhne. Soll ich sie einfach mal
Dennis Votava?
Das ist richtig, Dennis Votava. Marco Ordenewitz hattest du, ist auch richtig.
Okay.
Warte mal, dann gibt es noch Olli Reck. Wie nennt Olli Reck seinen Sohn? Frank Reck?
Nee.
Dennis Reck?
Oh, der erste Buchstabe ist
Daniel.
Richtig. Korrekt.
Daniel Reck.
Ja. Das ist der gewesen. Und dann haben wir noch Patrick Herrmann.
Ah, okay.
Genau.
Patrick Herrmann ist für mich Mönchengladbach.
Ganz liebe Grüße. Stimmt. Ja. Ach so, das ist gar nicht der Sohn von Günther Herrmann. Nee. Ja, also wir gehen hier auf jeden Fall mit mehr Wissen raus. Ja. Aber das ist wirklich, das ist, das wird uns noch deep. Länger, das ist sehr deep gewesen. Aber genau solche Fragen lieben wir.
Ja.
Das kann man nicht anders sagen. Wir können ja mal auf eine nächste Frage jetzt nochmal für euch gucken. Es steht jetzt auf jeden Fall nach 3 Fragen für uns. Wir haben 1 Punkt. Ihr habt 2 Fragen und...
Auch 1 Punkt.
Auch 1 Punkt. Und jetzt gucken wir auf die 3. Frage für euch. Seid ihr bereit?
Genau. Und traditionell gucken wir ja auch gerne in die Doublesaison. Und wir möchten von euch wissen, welcher Spieler kassierte als einziger Bremer in der Doublesaison sowohl in der Liga als auch im Pokal einen Platzverweis?
Entschuldigung, da muss ich lachen, weil ich da sofort einen vor Augen habe,
ja.
Der es wahrscheinlich am Ende gar nicht ist. Da fällt mir ein Fangesang ein, den wir hier ab und zu auch schon mal.
Welchen?
Yalla, 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 ü mit der Walla. Also ich lande da sofort, Doublesaison, gelbe Karte, rote Karte, Pokal und Bundesliga bei ü mit der Walla. Aber der ist es wahrscheinlich nicht. Also was denkst du?
Bei ihm mit der Baller verbinde ich immer zur Double-Saison seine Aussage am Anfang der Saison, dass er Meister werden will. Und so ist es ja auch gekommen. Es ist sogar noch besser gekommen. Das war ja der Einzige, der den Mund so vollgenommen hatte.
Und wurde dafür ja auch furchtbar zerrissen, ja. / ausgelacht.
belächelt. Sagen wir mal, mindestens, er wurde mindestens belächelt. Ja, ne?
Genau. So, das war das Nischenwissen, was ich hier jetzt mal zum Besten geben konnte.
Also ich find's witzig. Eigentlich so, wenn man so das so sieht, Tobi ist eigentlich Jörn, direkt was raushauen, Bauchgefühl und dann kommen Dennis und ich so von der Seite und sagen so, ach, ich weiß nicht, da ist ja vielleicht nochmal ein anderer Gedanke.
Also, vielleicht kann man sich dann doch ein bisschen besser darstellen, als man eigentlich aber Ahnung hat.
lass uns doch mal eben die Double-Truppe nochmal ein bisschen durchgehen. Auch das ist witzig, weil die nächste Frage hat auch was mit der Double-Saison zu tun von uns. Aber da kommen wir gleich zu. Jetzt im Mittelfeld, da war Fabian Ernst, der gut zugepackt hat. Da war Christian Lichtes, ich frage es mich bis heute, der auch reell zupacken konnte. Frank Baumann natürlich, aber der ist eigentlich nicht so der.
Ich finde Fabian Ernst ganz sympathisch als Vorschlag, weil man den nicht so auf dem Schirm hat. Und eure Fragen sind ja auch so teilweise gemein, dass man da auch mit den entsprechenden Antworten irgendwie liebäugeln muss.
Mladen Krstajic, Innenverteidigung.
Ist auch nicht schlecht.
Ist auch ähnlich naheliegend wie Ümit Davala eigentlich, von der Art, wie er Ismail auf dem Platz haben wir auch unterwegs noch war.
Hinten ja, aber drin gehabt.
Der musste keinen Foul spielen. Der hat, glaube ich, ganz wenig gelbe Karten gekriegt. Ja, Paul Stolteri auf der linken Seite auch nicht, Johan Miku sowieso nicht. Und vorne haben wir
Stolteri rechts,
stimmt. Und dann haben wir vorne natürlich Klasnic, Ailton. Ich würde im Laden Krstajic tatsächlich jetzt, wo wir die nochmal alle durchgegangen sind, würde ich. Oder wir können auch noch einen Joker. Haben wir, ne? Haben wir. Wollen wir einen Joker nehmen? Aber wenn dann Mladen Krstajic und Fabian Ernst und Ümit Davala kommen, bringt
das. Das wäre bitter, ja.
Und die kommen ganz bestimmt nach einer Nebelkerze. Mladen Krstajic.
Du sagst mal, ich sag Fabian Ernst. Ich fand den Vorschlag gar nicht so.
Wollt ihr Schnick, Schnack, Schnuck machen?
Ja. Komm, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Okay?
Schnick, Schnack, Schnuck.
Die Schere schlägt das Papier. Und deswegen darf Herr Dohr sagen, dass es Mladen Krstajic ist.
Dann loggen wir das so ein. Genau, wir wollten wissen, welcher Spieler kassierte als einziger Bremer in der Double-Saison 2003-2004 sowohl in der Liga als auch im Pokal einen Platzverweis. Ihr habt euch gegen den Joker und für Mladen Krstajic entschieden. Schnick, Schnack, Schnuck hat das entschieden. Hättet ihr den Joker gezogen, hätten wir vier Namen wieder zur Auswahl gehabt. Nämlich Frank Baumann, Mladen Krstajic, Ümit Davala und Christian Schulz.
Ja, ja, aber das hätte uns dann am Ende auch nicht so final vorangebracht.
Zumindest wäre Fabian Ernst schon mal aus der Verlosung
raus. Das ist richtig. Wir verraten mal, dass es eine glattrote Karte im Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt gab, nach einem Gerangel mit Amanatidis, und eine gelbrote Karte im Pokal auswärts beim 3:2 in Fürth. Und die richtige Antwort wäre gewesen Ümit Davala. Bauchgefühl.
Oh, das Gefühl, ey, das ist echt so bitter, ne? Ich kenn's.
Ja, gut. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ja.
Es war noch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass ich gesagt habe, also Tobi ist ja mehr so der Jörn jetzt gerade bei der Frage gewesen und Dennis und ich kommen so grätschend rein, aber ja, so ist es.
Der erste manchmal. Gedanke ist meist der richtige.
Ja.
Ja. Ja, wirklich.
Ja, wollen wir direkt weitermachen?
Ja.
Unsere vierte Frage, wie gesagt, hat was mit der Double-Saison zu tun, aber ich muss ein bisschen ausholen, denn ja. der Landkreis Osterholz hat mit Jan Meyer-Dirks, habt ihr den Namen schon mal gehört? Jörn,
hast du schon mal gehört?
Ja, einen deutschen A-Jugendmeister. Jan spielte nämlich nach seiner erfolgreichen Jugendzeit bei den Grün-Weißen viele Jahre beim SV Born-Reihe und war dort auch später noch als Teammanager sehr aktiv. Und jetzt ist die Frage, mit welchem Bremer Doublesieger ist Jan Meyer?
Tim Borowski.
Ja, ich lese mal trotzdem weiter vor. Mit welchem Bremer Doublesieger ist Jan Meyer-Dirks am 4. Juli 1999 deutscher A-Jugendmeister in Stuttgart geworden?
Genau, 4-1 in Stuttgart gewonnen. Also, das ist Tim Borowski. Auf dem Platz stand übrigens auch noch Markus Krösche, der ja Rekordspieler für den SC Paderborn und heute Manager in Frankfurt ist. Wir wollen die Spannung vielleicht ein bisschen hochhalten. Ja, das ist ja alles für die Lakise, den ich da erzähle.
Ab jetzt haben wir keine Lust mehr.
Jetzt haben wir genau den Moment, vor dem ich mich gefürchtet habe. Jörn grätscht einfach schon in die Frage rein, bevor ich sie ausformuliert habe. Und natürlich ist das richtig. Das ist total richtig. Können wir dich auch mit, können wir 20 Nebelkerzen zünden? Keine Chance. Wenn Joker, dann hätte ich vorgegeben Christian Schulz, Simon Rolfes, Pascal Borell oder Tim Borowski.
Mhm. Tim Borowski. Die standen beide in der Startelf. Borowski Mittelfeld, Meyer-Dirks Innenverteidigung oder auf jeden Fall hinten irgendwie.
Und hat auch tatsächlich durchgespielt.
Und hat auch durchgespielt, genau.
Und du hast es vollkommen richtig gesagt, auch das hatte ich mir schon hier noch drunter geschrieben. Markus Krösche hat das 1-0 gemacht. Und eben Yannis Amanatidis, hast du gerade eben gesagt, der hat nämlich bei Stuttgart mitgespielt.
Genau.
Fand ich nämlich auch sehr witzig. Und jetzt kommt es nämlich, wir haben noch einen Osterholzer Bezug. Denn in diesem Spiel hat auch einer der eben genannten Söhne auf dem Platz gestanden, nämlich Dennis Votava.
Ah, okay, guck mal, das hätte ich nicht mehr
gewusst. Verrückt, ne?
Ja.
Und wir haben da noch einen Osterholzer Bezug, das war wirklich faszinierend, als ich diesen ganzen Namen entdeckt habe. Im Tor, weißt du, wer im Tor stand bei Werder?
Also Malte Vollschied war es nicht.
Das werden ganz viele hier im Landkreis sagen.
Schöne
Grüße.
Das
war der. Er hat auch nur kurz hier im Landkreis gespielt.
Sag mal.
Mehmet Özkul.
Ah, nee.
Er hat dann später... Hat später noch mal ein Jahr beim FC Worpswede tatsächlich gespielt.
Nee, da hätte nichts geklingelt. Aber das war ja auch nicht die Frage. Und du hast ja gerade schon gesagt, ich bin da reingegrätscht. Genau diese Situation hatten wir auch schon mal bei einem Kandidaten, nämlich bei Timo. Wir hatten mal die Frage, die geht jetzt mal außer der Reihe, nach einem ehemaligen Spieler der Werder Amateure, der jetzt mit Thomas Müller zusammen in der MLS spielt. Und wir hatten intern vorher darüber diskutiert, ob das vielleicht zu nerdig ist. Und dann hatten wir die Frage auch nur so angeteasert und es ging dann irgendwie moderat los mit, ja, Thomas Müller ist ja vor kurzem in die MLS nach Vancouver gewechselt und unser Kandidat Timo, schöne Grüße nach Hamburg, grätscht nur rein und sagt, ihr braucht nicht weiterreden, ich weiß die Antwort. Es ist Belal Halbouni. Und ja, genau. Und dann haben wir auch geguckt wie ein Auto, wo er das hergeholt hat.
Also ich habe geguckt wie ein Auto. Jörn hat sich richtig gefreut, auch weil das einfach, es war unglaublich, dieses Wissen, ne? Aber das sind dann einfach Dinge, die dann irgendwo abgespeichert sind und die dann plötzlich durch irgendwas wieder hervorgeholt werden, ne?
Aber sag mal, habt ihr das eigentlich schon mal gehabt? Ich meine, ihr macht das jetzt 3 Jahre, glaube ich, ne? Wie viele Folgen habt ihr jetzt mittlerweile?
Wir steuern gerade auf Folge 50 zu.
Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr Fragen beantworten musstet?
Nö. Nö, das ist wirklich unsere Premiere im Grunde. Ja. Also wir haben ja, also klar, mit Osterholzer Bezug hatten wir jetzt bisher noch keine Frage mit drin. Vielleicht werden wir die jetzt in unserer Potpourri noch mit aufnehmen. Ja. Aber nee, das bisher schicken, wenn dann schickt Jörn mir mal eine Frage oder ich ihm mal eine Frage, aber dass wir komplett uns mal 10 Fragen selber gestellt haben, das ist heute absolute Premiere.
Schön, ist auch spannend, ne?
Jetzt wissen wir mal, wie sich die Kandidaten fühlen.
aber wie kam es denn, dass du die Frage wie aus der Pistole geschossen beantworten konntest? Hast du einfach Wissen oder ist das dann einfach irgendeine Begebenheit, die dich daran erinnert oder so?
Nee, also ich war nicht in Stuttgart vor Ort. Das ist tatsächlich dann irgendwo abgespeichertes Wissen, warum auch immer, weil man irgendwie auch die Karriere von Tim Borowski ja irgendwie verfolgt hat. Jetzt habe ich zu Hause, es gibt ein Pixi-Buch über Tim Borowski, das ich meinen Töchtern vorlese, so, wo es dann auch darum geht, dass er ja seit der Jugend bei Werder schon ist und dass er jetzt Profi geworden ist und so weiter. Und dann versucht man irgendwie nur nach 14, aha, wo war der denn? Und dann geht es irgendwie um das Finale 99 gegen den VfB Stuttgart. Ich habe mir dann auch noch aus dem Finale auch noch gemerkt, dass auch noch mindestens 2 oder 3 Spieler bei Stuttgart dabei waren, die dann später auch noch mindestens 2. Liga-Karriere gemacht haben.
Fabio Morena,
genau,
Janis Amanatidis und Florian Lechner.
Florian Lechner, so, da haben wir ihn. Genau, und insofern, also so bleibt das dann irgendwie auch hängen. Und ich sage dann immer, dafür fallen mir dann diverse asiatische Hauptstädte einfach nicht ein, weil der komplette Kopf oder das komplette Wissen einfach mit Werder blockiert ist. Ja.
Die Speicherplatte ist schon voll.
Die Speicherplatte ist, also auf der Werder-Platte ist noch Platz, ne? Aber alles andere ist halt belegt.
Genau. Ja. So, damit geht ihr leider in Führung.
2-1 für uns, aber ihr könnt jetzt ja direkt nachziehen und wir haben für euch eine Frage, die wir auch wieder in unserem Potpourri mit drin haben und da könnt ihr auch keinen Joker diesmal mal ziehen. Es geht um die wunderbare 50-50-Kategorie.
50-50.
Und bei dieser Kategorie haben wir euch eine These rausgesucht und ihr müsst einfach nur sagen, richtig oder falsch. Da müsst ihr euch einigen. Wir haben die These aufgestellt. Werder Bremen ist in Heimspielen gegen Mannschaften aus Italien ungeschlagen. Ist das richtig oder ist das falsch? Ist Werder in allen Heimspielen gegen Mannschaften aus Italien bisher ungeschlagen?
Und vielleicht ergänzend dazu, wir reden natürlich über Pflichtspiele, ne? Wenn es jetzt irgendwie einen Saisonauftakt irgendwie, was bei sich gegen AC Mailand gab, das zählt nicht mit. Wir reden nur über Pflichtspiele, also alles, was irgendwie Champions League, UEFA Cup, Europapokal, der Pokalsieger ist, fällt damit rein.
Ja, jetzt können wir mal im Gedächtnis kramen.
Mir fällt, vor allen Dingen fällt mir sofort das Spiel ein, doch AC Mailand hatten wir damals, ne? Das berühmte, da hat doch Günter Herrmann auch so ein Traumtor geschossen. Da war ich im Stadion tatsächlich. Auch. Genau, das haben wir nicht verloren. Das fällt mir dabei sofort ein. Ich habe mal für einen sehr guten Freund, als der ein neues Haus bezogen hat und einen tollen Raum im Keller gemacht hat, da wollte er so eine Werder-Galerie machen. Und da haben wir zusammen Werder-Fotos rausgesucht von den ganz großen Europapokalabenden. Und in dem Zuge haben wir tatsächlich festgestellt, wie viele Mannschaften Werder in diesen goldenen Jahren wirklich geschlagen hat und wie wenig Spiele Werder verloren hat, vor allen Dingen zu Hause. Und da habe ich jetzt gerade ein paar von diesen Motiven vor Augen. Zum Beispiel Uli Borowka gegen Diego Maradona. Oder auch eben dieses Mailand-Spiel Thorsten Frings gegen Clemens Seedorf, glaube ich. Die haben sie aber auch alle nicht verloren. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Das kann eigentlich nicht sein, dass sie gar kein Spiel verloren haben zu Hause.
Ich bin jetzt bei ja.
Ich glaube einfach, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann. Aber doch, komm, der Werder-Fan und Optimist sagt jetzt einfach, komm, wir machen das mal. Wir sagen jetzt mal, Werder hat kein Heimspiel verloren.
Ja.
Das, weil, einfach, weil es genial wäre.
Ihr seid euch einig, ja?
Ja, kommt selbst vor. Aber wir machen das jetzt mal so.
Ja, dann loggen wir das ein. Ihr sagt, Werder Bremen ist in Heimspielen gegen Mannschaften aus Italien ungeschlagen. Das ist richtig. Und wir können euch sagen, sie haben gegen einige Mannschaften gespielt. Sind zum Beispiel Neapel, habt ihr ja schon aufgezählt mit Maradona. Dann hast du Udinese Calcio, mein absolutes Lieblingsspiel. 4-3 damals haben wir gewonnen im Weserstadion. Hellas Verona, Juventus, Lazio, Parma, Sampdoria, Genua, Inter Mailand, AC Florenz, AC Milan. Also unglaublich.
Eigentlich kann das nicht sein. Eigentlich kann das nicht sein.
9 Siege, 6 Unentschieden. Keine Niederlage. Das ist wow. Richtig.
Gut geraten.
Genau, unsere Quelle ist da wie immer transfermarkt.de. Es ist einfach Wahnsinn, also dass Werder wirklich gegen diese Großmannschaften nie verloren hat.
Das ist wirklich beeindruckend.
Aus der Kategorie Dinge, die ihr nie wieder vergessen werdet, ist definitiv. Das heute der nächste Fakt, oder?
Definitiv. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn.
Für mich mal noch ganz kurz, ihr seid ja hier im Lokalsport auch aktiv als Reporter unterwegs. Was macht das für euch so besonders, dass ihr immer wieder auch am Wochenende unterwegs seid auf den Plätzen, wo viele dann doch gerne, sag ich jetzt mal, frei hätten? Da seid ihr dann aktiv, auch unter der Woche natürlich bei Spielen. Was ist da so besonders dran an diesem Lokalsport?
Also für mich ist es ganz klar die Nähe zu den Mannschaften, zu den Spielern, dass du einfach eine andere Bindung da hast. Das macht es mitunter sehr schwierig, die Distanz zu wahren, die wir natürlich haben müssen und die wir auch glaube ich, ganz gut hinkriegen. Manchmal verschwimmt das dann von Seiten der Spieler und Vereine, dass sie einen nicht als unabhängigen Journalisten wahrnehmen, weil man eben sehr nah dran ist. Aber das macht für mich seit jeher den großen Reiz aus. Ich war tatsächlich auch ein paar Jahre in Bremen in der Redaktion, in der Sportredaktion und habe dann auch regelmäßig mal Werder gemacht. Das hat auch Spaß gemacht, aber es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Und da muss man den Werder-Fan einfach ein Stück weit hinten anstellen. Und mitunter bleibt der dann auch auf der Strecke, wenn man ein bisschen oder zu nah quasi ranrückt und dann das auch alles aus einem Blickwinkel mitkriegt, der dann vielleicht nicht mehr ganz so fan-like ist. Aber das gehört halt dann dazu, das ist ein Geschäft. Deswegen war das für mich aber überhaupt nicht schlimm, als ich dann irgendwann hier herkam. Ganz im Gegenteil, da ist der Werder-Fan wieder mehr aufgeblüht. Und ja, ich liebe es bis heute einfach, ja, diese Nähe zu den Vereinen zu haben und wo man auch einfach merkt, was denen das bedeutet, den Protagonisten und unseren Leserinnen und Lesern, wie nah man eben dran ist und dass man was zu sagen hat.
Ja, da kann ich eigentlich gar nichts Neues zu sagen. Ich empfinde es genauso. Das Unmittelbare, die Nähe zu den Menschen, die ist einfach großartig. Und gerade durch unseren Podcast ist das noch mehr geworden. Also wenn wir auf den Plätzen sind, dann werden wir nicht mit unserem Namen angesprochen, sondern mit Schotze d'Or angesprochen. Und weil es einfach gut ankommt. Ja. Und ich meine, wir sind jetzt gerade am Wochenende nochmal drauf gestoßen worden, sozusagen, was diese Nähe zu den Vereinen auch ausmacht. Weil wir sind jetzt gerade am Wochenende vom VSK quasi mit einem Geschenk bedacht worden für die tolle Zusammenarbeit während des Aufstiegsjahr vom VSK Ostdeutsch-Scharmbeck. Ja, das gibt es einfach nicht in der großen Werder-Welt. Das gibt es halt nur im Amateurwesen. Ja. Ja.
Wie viel Bratwürste habt ihr euch schon einverleibt in den ganzen Jahren? Also könnt ihr das überhaupt noch zählen?
Viel zu wenige. Viel zu wenige. Und wir haben ja in Bornreihe wirklich einen legendären Wurstverkäufer. Ralf Brase. Brases Bratwurst, so, Brases Bratwurst, genau, legendär, über die Landkreisgrenzen hinweg. Und da stelle ich aber jetzt gerade fest, mache ich viel zu selten.
Geht mir ähnlich, obwohl die Currywurst bei Ralf Brase wirklich sehr, sehr lecker ist, kann ich nur empfehlen. Und letzt wurde ich auch auf eine Bratwurst mit Senf beim VSK eingeladen, auch eine Folge aus unserer Podcast-Folge heraus sozusagen. Und ja, auch das macht es dann halt irgendwo wieder aus, um auf eure Frage zu kommen. Man isst auch mal eine Wurst zusammen, ne?
Ja. Also ich kann mich den Lob huldigen oder den Huldigungen von Ralf Brases Bratwurst einfach nur anschließen. Die ist wirklich top. Man munkelt ja, Ralf Brase wäre Gladbach-Fan, wird sich also diesen Podcast wahrscheinlich nicht anhören.
Ja, wobei, wenn er jetzt vorkommt, werde ich dafür sorgen, dass er sich den anhört.
Sehr gut.
Und er ist definitiv Gladbach-Fan.
Genau. Schöne Grüße nach Bornreihe.
Super, dann gucken wir mal auf die nächste Frage. Ihr habt noch eine parat, oder? Ist das so?
Es geht mit einem 2-2 in die letzte Fragerunde, ne? Ja. Ist das richtig? Ja, ne? Sollen wir dann die letzte Frage jetzt zuerst stellen?
Wie ihr möchtet.
Ja, dann machen wir das so. Okay, wir haben ja gerade über das...
Jetzt bin ich echt jetzt.
Über das A-Jugend-Finale 1999 gesprochen. Mit Jan Meyer-Dirks. Und das war tatsächlich das zweite Mal, dass Werders A-Jugend in einem Finale um die deutsche Meisterschaft stand. Der VfB Stuttgart übrigens war das, glaube ich, das 8. oder 9. Finale schon. Und das allererste Mal, dass Werder in einem A-Jugendfinale stand, war 1994. Am 3. Juli 1994 stand Werder überhaupt zum ersten Mal im Finale der A-Junioren. Das Spiel gegen Borussia Dortmund fand statt in, das ist nicht die Frage, in Delmenhorst.
Okay, ist es, Delmenhorst hätte ich nicht gewusst.
In Delmenhorst fand das statt vor 3.500 Zuschauern und Werder hat verloren mit 2-3 durch einen ganz späten Treffer von, ist auch nicht die Frage.
Muss ja ein Dortmunder gewesen sein.
Richtig.
94
bekannt, sehr
Dortmund.
Bekannt.
Warte mal, das muss ja
nicht. Ich habe eine Idee, Lars Ricken.
Ibrahim Tanko.
Ach, Ibrahim Tanko,
aber auch groß. Ibrahim Tanko, genau. Cheftrainer bei Werder war, ist auch noch nicht die Frage.
94 Amateure, könnte...
A-Junioren.
A-Junioren, Thomas Schaaf.
Richtig, korrekt, ja. Genau, Thomas Schaaf war Trainer. Und auch, jetzt kommen wir langsam zur richtigen Frage, ja, okay. Auch in dieser Werder-Mannschaft stand
mehrere Sternchen, müssen wir ihm festhalten, ne? Also,
so. Auch in dieser Werder-Mannschaft stand ein späterer Spieler des VSK Osterholz-Scharmbeck in der Startelf. Und jetzt kommt's, das ist ein Spieler, der später sogar einen Bundesliga-Einsatz bekommen hat. Allerdings einen sehr unschönen. Mhm. Besagter Spieler wurde unter Felix Magath 1999, oh, er nickt schon wieder so.
Ich habe auch eine Ahnung, glaube ich.
Wurde 1999 am 31. Spieltag der Saison gegen Eintracht Frankfurt plötzlich in die Startelf berufen, dann aber schon nach 39 Minuten ausgewechselt. Ja, Sie wissen es, glaube ich, beide schon. Wie heißt dieser Spieler, der später in der Saison 2005, 2006 mit dem VSK in die Oberliga aufgestiegen
ist? Soll ich den Vornamen sagen und du sagst den Nachnamen oder wie wollen wir es machen?
Dann hattet ihr den schon mal irgendwo als Frage.
Oder man weiß sowas einfach. Das kann auch sein. Wollen wir es mal? Also ich sag mal, den Vornamen ist, glaube ich, Danny.
Fütterer.
Ja, Mist. Also, die Joker-Option wären gewesen, aber das ist jetzt schon wieder dann sehr extrem, weil es natürlich dann Leute auch sein müssen, die wenig oder gar nicht Bundesliga. Kai Achilles, Danny Fütterer, Dennis Frey, Lars Toborg.
Genau, also die anderen drei haben gar keine Bundesliga für Werder gespielt. Und dann ist es Danny Fütterer.
Das ist leider richtig.
Also einer der...
Warum wusstet ihr das so direkt?
Ich glaube, wir haben uns einfach auch damals mit Günther Herrmann natürlich auch auseinandergesetzt, bevor er sozusagen unser Kandidat wurde, haben uns mit dem VSK natürlich auch ein Stück weit auch beschäftigt, das ist ja logisch. Und dann guckt man, wo sind da irgendwo Verbindungen mal irgendwo gewesen, auch hier im Kreis, wo gibt es auch Spieler, die vor allem auch solche besonderen Momente hatten, die du gerade aufzählst. Nur 39 Minuten in der ersten Liga, da war es ein Tiefschlag für ihn. Und also weiß ich nicht, ob das eine Erziehungsmaßnahme ist, die sein muss oder ob man ihm zumindest noch die 6 Minuten gibt und dann zur Halbzeit zumindest auswechselt. Ja. Also das sind dann Dinge, die bleiben im Kopf drin.
Ja.
Also,
ja. Hier, Bonusfrage wäre jetzt übrigens noch gewesen, aber da sind wir eben auch schon fast drauf gekommen. Ibrahim Tanko war nur der zweitbekannteste Name im Dortmunder Kader damals. Und der bekannteste
war wirklich Lars Ricken.
Korrekt, genau. Boah. Der hat auch das 2-2 geschossen. Absolute Dortmund-Legende.
Für mich ist eigentlich immer noch ein Rätsel. Ihr müsst mal alle die Szene angucken, in der Lars Ricken das Tor schießt gegen Juve, den Lupfer. Und da läuft der und springt über irgendwas rüber und dann ist er wieder auf dem Rasen. Ich check bis heute nicht, was das für ein Laufweg ist. Also ich kann das jetzt auch nicht erklären. Guckt es euch mal alle an, irgendwie bei YouTube oder sonst was. Es ist so eine Nahaufnahme von ihm, dann springt er irgendwo rüber und ich verstehe bis heute nicht, wo er langgelaufen ist. Nur so ein kleiner, es fällt mir nur gerade ein bei Lars Ricken, das ist echt ein Rätsel, das bis heute ungelöst ist.
Das heißt, du hast so ein Knick im Zeitraumkontinuum da irgendwie ausgemacht oder was?
Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Ich bis heute bin ich ratlos, ich bin wirklich ratlos. Guckt es euch an und schreibt sonst gerne bei Instagram.
Oder schickt uns eine Zeichnung vielleicht einfach, damit wir es uns nachvollziehen können.
Ja. Aber Lars Ricken ist uns ja egal. Schade, dass Werder 3-2 damals verloren hat. Ibrahim Tanko, ey, den Namen habe ich auch ewig nicht mehr gehört, ey. Ja. Schön. Dann habt ihr die letzte Frage noch vor euch, ne?
Und ein bisschen Druck natürlich jetzt auf dem Kessel. 2-3.
Genau, ihr könnt jetzt ausgleichen und wir kommen auch in dieser Folge zum krönenden Abschluss und der heißt wie folgt.
Wer bin ich?
Wer bin ich bedeutet, dass wir einen ehemaligen oder einen aktuellen Werder-Spieler suchen. Ihr könnt euch natürlich jetzt Zettel und Stift bereitlegen. Und wir suchen den anhand von 4 Mitspielern. Die können bei Werder zusammengespielt haben und es wird irgendwo eine Verbindung bei Werder geben. Die können aber auch in Nationalmannschaften zusammengespielt haben, in anderen Vereinen. in U liegen. Wir haben gerade schon über A-Jugend und so weiter, Werder Amateure und so weiter gesprochen. All das ist möglich. Und der von uns gesuchte Werder-Spieler hat 7 gemeinsame Spiele mit Cristiano Ronaldo. Wenn ihr da schon reingrätschen wollt und gleich auflösen wollt, dann gebt uns ein Zeichen. Der von uns gesucht.
Gemeinsame Spiele heißt dann auch wirklich als Teamkollege?
Genau, die haben gemeinsam auf dem Platz gestanden. Nicht zwangsläufig 90 Minuten. Das kann auch sein, dass einer, wir haben eben über Danny Fütterer gesprochen, dass der eine in der 39. schon wieder ausgewechselt wird oder so, ne? Oder die haben vielleicht mal nur 6 Minuten parallel gespielt. Aber es gibt auf jeden Fall 7 gemeinsame Spiele mit Cristiano Ronaldo. Es gibt 28 gemeinsame Spiele mit Roy Mackay. Dann haben wir noch 39 gemeinsame Spiele mit Davy Klaassen und 74 gemeinsame Spiele mit Nelson Valdez. The stage is yours.
Und der Joker, boah, ist ja auch noch da, ne?
Jetzt müssen wir laut nachdenken. Ne?
Der Joker ist noch da. Der Joker ist noch da.
Den nehmen wir jetzt.
Ja, den nehmen wir mal auf jeden Fall.
Jetzt direkt oder wollt ihr erstmal laut denken?
Also jetzt will ich aber auch mal hier was von euch hier hören.
Leider habe ich kein Bauchgefühl diesmal. Nelson Valdez. Und ist ja definitiv ein Spieler, der seine meiste Zeit bei Werder gespielt hat. Oder muss das gar nicht so sein, ne?
Muss nicht zwangsläufig so sein. Wir sagen immer fairerweise, wir suchen jetzt keinen A-Jugendlichen, der mal irgendwie so Danny Fütterer-like da mal reingeschmissen wurde und in Wirklichkeit irgendwie 260 Spiele für St. Pauli hat oder sowas. Ne? Sowas machen wir nicht. Es wird am Ende ein Name sein, der dem Fußballfan ein Begriff ist.
Dennis, was spürst du?
Ich spüre nicht so viel, aber
okay.
Zu 3/4. 7 Spiele mit Cristiano Ronaldo würde nicht auf Claudio Pizarro passen. Das ist ja das Ding, meine ich. Sonst hätte ich.
Nee, das passt Pizarro nicht. Das muss Real oder ja, Man U ganz frühe Zeit bei Manchester United, Ronaldo. Roy Mackay Bayern, das ist natürlich dann irgendwie eine Verbindung. Warte mal. Das war vorher Davy Klaassen.
Also
Davy Klaassen kann Ajax sein. Oder vielleicht auch noch eine.
Ne, das ist ein bisschen tricky, ne?
Ja, deswegen sind wir sehr froh, dass wir den Joker haben und würden den einfach mal jetzt ziehen, oder? Ja,
Roy Mackay ist jetzt auf die Frage, ob bei Bayern seine Zeit da die Verbindung herrührt. Oder dann doch bei, wo war er denn vorher?
Na, wo war er denn vorher?
In Spanien.
Ich weiß, ich werde es nicht vergessen wieder zu, aber ich sag's nicht.
Wir brauchen einen Joker.
Wir nehmen den Joker.
Joker.
Ihr habt den Joker gezogen und wir suchen einen Spieler, der 7 gemeinsame Spiele mit CR passenderweise 7 hat, mit 28 Spiele hat mit Roy Mackay, mit 39 Spiele mit Davy Klaassen und 74 mit Nelson Valdez. Wir stellen euch folgende 4 Werder-Legenden zur Verfügung. Mesut Özil, Nuri Sahin, Hugo Almeida und Petri Pasan.
Mein erster Gedanke war tatsächlich, als ich Ronaldo mit Real, habe ich direkt an Özil gedacht.
Woran hat Dennis gedacht?
Mein erster, aber auch nur nach dem ersten Eintrag, nach dem ersten Hinweis, war Hugo Almeida. Wirklich spontan. Aber der Rest kommt nicht so richtig.
Aber hin. Da finde ich wenig Verbindung zu den anderen. Also Almeida mit Roy Mackay kriege ich schwer zusammen. Nelson Valdez passt natürlich. Ja, Nelson Valdez passt nicht. Na doch, passt zu Sahin mit Dortmund.
Du warst bei Özil, ne?
Nee, das war nur der erste Gedanke. Also wenn ich die 4 Namen jetzt so sehe, dann tendiere ich zu Sahin oder Almeida. Weil Petri Pasan, so cool wir den auch alle finden, aber dass der mit allen 4 also eine Verbindung hat, direkt irgendwie mit denen auch gespielt, den würde ich jetzt ausschließen. Ich würde Sahin oder Almeida. Ach, Sahin war doch auch bei, war der nicht auch bei Real? Ja, ja, ne? Ja. Und ob der dann vielleicht...
Ja, komm.
Mein Gefühl sagt mir Sahin. Können aber auch Almeida nehmen, wenn du das...
Ihr könnt auch wieder Schnick-Schnack-Schnuck spielen.
Lass uns ruhig Sahin nehmen. Das ist okay.
Wie ordnet ihr da die Spieler zu? Könnt ihr da nochmal so ein bisschen uns nochmal an die Hand nehmen, wenn ihr das jetzt einloggt?
Naja, Ronaldo muss dann Real sein. Mhm. Davy Klaassen...
Muss Werder sein.
Richtig, genau.
Muss Werder sein.
Genau. Nelson Valdez ist Dortmund.
Aha.
Und Roy Mackay ist unser weißer Fleck. Den kriegen wir da irgendwie zu Sahin nicht direkt zugeordnet, aber ich würde den da irgendwo auch in diese Spanienzeit irgendwie packen.
Ja, wir sagen ja häufig, 3 Spieler reichen häufig zum Glück. Also lockt es ein.
Ja.
Ja.
Es soll Nuri Sahin sein, das loggen wir so ein. Wir lösen mal nach und nach auf, wo die Verbindungen sind. 7 gemeinsame Spiele hat der von uns gesuchte Spieler mit Cristiano Ronaldo bei Real Madrid gemacht. Roy Mackay war eben der weiße Fleck, den lasse ich jetzt erstmal aus und löse erstmal die anderen auf. 39 gemeinsame Spiele mit Davy Klaassen bei Werder Bremen. 74 gemeinsame Spiele mit Nelson Valdez bei Borussia Dortmund und die 28 gemeinsamen Spiele mit Roy Mackay bei Feyenoord Rotterdam. Und der von uns gesuchte Spieler heißt Nuri Sahin.
Yes! Aber Rotterdam habe ich mit Nuri Sahin gar nicht mehr in Verbindung.
Doch, jetzt tatsächlich, wo ich's höre, klar, logisch.
Spanien war La Coruña, ne?
Ja, bei Roy Mackay.
Deportivo La Coruña, genau.
Genau so ist es. So, also ich würde sagen, wir halten erstmal fest, das ist ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wir gehen hier mit einem 3-3 raus.
Torreiches Spektakel,
genau.
Was für die Zuschauer.
Für die Zuhörer schön auf jeden Fall was geboten.
Kommen können.
Ja.
Wirklich perfekt.
Aber das Interessante ist, Tobi sagt am Anfang, ja, am Anfang kommen die leichten Fragen und am Ende die schweren und die schweren, da stimmt. Kommt einfach nur Danny Fütterer.
Also, das stimmt.
Das
hatte ich anders irgendwie geskriptet.
Vielleicht doch andersrum gestartet, aber wer weiß, ey. Nee, sehr schön, wirklich. 3-3 am Ende. Das ist schön. Insgesamt ja,
können wir
sechs
alle,
Punkte.
Glaube ich, mit gutem Gefühl nach Hause gehen.
Genau.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat uns riesigen Spaß gemacht.
Sehr gerne. Also schön, dass ihr dabei wart. Also, dass wir das sozusagen gegenseitig uns ermöglicht haben, hier zusammenzusitzen bei euch beim Osterholzer Kreisblatt. Genau, guckt einfach mal alle nach. Shot the Door, abonniert und folgt den beiden Jungs bei ihrer ganzen Arbeit, was sie so hier erleben auf den Sportplätzen. Vielleicht entdecken sie doch noch irgendwo noch eine andere Wurst, die ihnen gut schmeckt oder sonstiges. Genau, bleibt am Ball.
Ich versuche es jetzt noch einmal, ganz zum Abschluss, hier rauszukitzeln, wer der nächste prominente Gast in der Höhle der Möwen sein wird. Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon mal versucht, aber sie wollten es nicht. Aber jetzt vielleicht an dieser Stelle?
Also wir dürfen verraten, dass Anfang Juni die nächste Folge kommt und nur so viel, ich würde es mir, also wenn ich du wäre, ich würde es mir anhören.
Wenn ich du wäre, würde ich mir Mitternacht die Uhr stellen. Es ist ein Name, den kennt jeder Werder-Fan. Jeder Fan kennt diesen Namen.
Ja.
Nicht nur jeder Werder-Fan.
Genau.
Gut. Also, dann euch alles Gute. Guten Urlaub erstmal, ne? Vielleicht guckt euch ein Spiel an in Worpswede, vielleicht so ein 7-0 von Werder oder so.
Und genau, wir sehen uns dann Ende Mai in Hagen hoffentlich wieder und spätestens da wird es dann eine passende Bratwurst geben. Macht's gut.
Alles Gute.
Macht's gut. Ciao.
Ciao. Tschüss.